Jörg hatte mich gebetet, weil er meint, der ist zwar da, aber noch nicht gelandet. Ob ich heute Morgen das Brot brechen würde. Lasst uns beten. Wenn du nicht zu uns sprichst, so gehen wir leer aus. Denn nur du hast Worte des Lebens. Wohin sollen wir gehen, wenn nicht zu dir? Danken dir, dass du dieses Verlangen in uns erweckt hast durch den Heiligen Geist, dich zu suchen, denn du bewirkst das Wollen. Und dass wir dich wollen und suchen, das ist von dir. Und wir sind so dankbar dafür. Und freuen uns darüber, dass du jetzt auf dem Weg und zum Ende hin das vollenden wirst, was du in uns angefangen hast. Auf dieses Versprechen, dein Versprechen, gründen wir unser Weg mit dir. Du bist treu, du bist geduldig, ein Gott, der sich in Vergebung freut. Ein Gott der Liebe ist. Ein Gott, der Licht in unser Leben hineinbringt. Du bist als Licht gekommen in diese finstere Welt und danken dir, dass du uns die Augen aufgetan hast, dass wir im Licht das Licht sehen. Preisen dich dafür, bitten dich nicht nur um Segen für die Geschwister, die hier sind, sondern diejenigen, die zu Hause sind, entmutigt, krank, durch Arbeit verhindert. Jesus, wir bitten dich, dass du unsere Geschwister segnest, nicht nur hier in Hannover, in diesem Land, aber dein Leib, das viele, viele Völker einschließt. Dein Wort sagt alle Völker. Wir danken dir dafür, dass wir vor dir kommen können und Sabbat feiern können, vor dir ruhen können, Herr. Denn du bist gut. So nehme du dein Wort und segne du es, Vater, in Jesus Namen. Amen. Ich bin nicht immer in Gottesdienst, aber ich freue mich jeden Gottesdienst, dass ich hier sein kann. Bin viel unterwegs und habe das Privileg, auch viele Gemeinden zu besuchen und Pastoren und ihre Familien. Aber freue mich auch, muss ich sagen, wenn ich nach Hause komme. Und ich weiß es nicht, ob es damit zusammenhängt, dass es für mich und meine Familie mein Zuhause ist, aber ich finde, unsere Gemeinde ist die beste Gemeinde. Es ist sicherlich subjektiv, aber damit will ich sagen, wir haben es gut hier. Wir haben es echt gut hier. Und wir haben es gut, weil Jesus da ist. Das ist der Grund. Ich höre Jörg gerne zu, wie bereits schon gesagt, nehme viel mit. Und auch Stefan, ich finde beide Männer, die in Verantwortung stehen in der Gemeinde, beide ergänzen sich. Und letzte Woche haben wir von Johannes den DJ gehört. Und wie Johannes es geschafft hat, durch so eine schwere Botschaft. Und das macht mir Mut. Das ganze Wort, wenn es passt und wenn es nicht passt. In and out of season. Alle Zeit, das ganze Wort. Und das Wort ist eben nicht immer angenehm. Es ist manchmal auch hart. Aber zurück zu der Botschaft letzte Woche, wie Johannes es schafft. Natürlich ist es der Heilige Geist in Johannes, ganz Israel sich zu ziehen, zu sich zu ziehen zum Jordan. Durch so eine harte Botschaft. Normalerweise würde man die Ohren schließen. Ich möchte nicht, wie Stefan das gemacht hat, einen Überblick über Kapitel 3 heute zum dritten Mal machen, sondern ich möchte nur ein Vers, das uns eigentlich deutlich sagt, wie hart und wie schwer die Botschaft von Johannes war. In Vers 7 sagt Lukas von Johannes, Lukas ist derjenige hier, der die Scheinwerfer sozusagen führt, wie in eine Diskothek. DJ ist zuständig für die Musik, für die Beleuchtung? Nicht unbedingt. Und wir haben ja die vier Evangelien. Und diese Männer kommen aus verschiedenen Hintergründen. Sie sind anders in ihr Wesen und Charakter. Und wenn sie Jesus sehen, sehen sie verschiedene Dinge. Und Lukas steuert hier in sein Evangelium das Spotlight auf bestimmte Punkte, die andere nicht erwähnen oder nicht auf diese Weise erwähnen in ihrem Evangelium. Und das Gesamte, alle vier Jünger geben uns ein komplettes Bild von Christus und wer er war. Im Vers 7, da sprach Johannes zu der Menge, wir sind in Lukas 3 für diejenigen, die zu Gast hier sind, und es gibt einige, die wir Jahre nicht mehr gesehen haben, herzlich willkommen, wir freuen uns, euch wiederzusehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging und sich von ihm taufen lassen, um sich von ihm taufen zu lassen, ihr Schlangengebrut. Wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr den künftigen Zorn entrinnen werdet? Das ist nur jetzt ein Satz herausgepickt. Johannes Botschaft ist eine Botschaft zu umkehren. Und wenn wir umkehren wollen als, oder sollen als Menschen, müssen wir wissen, warum. Wenn ich nicht meine eigenen Fehler und Unzulänglichkeit, wenn ich nicht erkenne, dass ich so bin, ein Stück wie die Pharisäer oder Sadduzäer, dass ich dazu neige zu heucheln, dass ich wie Herodes bin, ein Schlappschwanz, charakterlos. Wenn ich das nicht erkenne, dann brauche ich ja gar nicht zum Jordan zu kommen. Dann kann ich auch gemütlich in Jerusalem bleiben und Fernsehen gucken. Oder zu irgendeiner fromme Gemeinde, wo nur Schmalz verkündigt wird. Ich muss die Not in mir erkennen, und dass ich Not erkenne, ist auch ein Geschenk. Denn dazu brauche ich auch dieses Licht, diesen Scheinwerfer. Und das Licht Gottes ist ja so barmherzig. Er ist ein liebender Vater. Er spricht mit seinen Kindern über ihre Verfehlungen, Unzulänglichkeiten und Schwächen. Und zur selben Zeit salbt er sie mit Öl, tröstet sie, ermutigt, hebt sie auf. Das Licht Gottes ist nicht zerstörerisch, ist es nicht richtend, sondern es ist heilend und aufrichtend. Und ich habe eigentlich gestaunt, wir sind jetzt in Vers 21 und 22, möchte aber gern von Kapitel 3 nochmal zum Vers 18 zurückzukehren und das jetzt in Verbindung mit den Versen 21 und 22 lesen. Hier spricht Johannes von etwas, was nicht präsent ist. Es ist etwas, was da kommt. Er spricht vom Jordan und das Volk, das gezogen wird, und plötzlich schwenkt er seinen Scheinwerfer um und richtet das aus Herod aus. Und etwas, was noch nicht passiert ist. Das, was er hier schildert, ist etwas, was passieren wird in 18 Monaten. Und ich habe mich gefragt, warum macht er das? Es muss doch einen Grund haben. Im Vers 18 schreibt er, und mit vielen anderen mehr ermahnte er das Volk und verkündigte ihm das Heil. Und jetzt kommt dieses Sprung. Der Landesfürst Herodes aber, der von Johannes zurechtgewiesen wurde wegen des Herodias, der Frau seines Bruders und wegen alles Böse, das er getan hatte, fügte zu dem allem noch dies hinzu. Heftig, oder? Er warf Johannes ins Gefängnis. Wir wissen, dass Herodes der Große, aber nicht nur Herodes der Größe, der Große, sondern auch seine Nachkommen, seine Kinder und Kindeskinder eine Familie war, ein Kling, das nur Zerstörung angerichtet hat. Bösartig. Stefan hatte letzte Woche gesagt, dass es ja nicht nur hier um ein Herodes geht. Zuerst geht es um Herodes der Große sozusagen, der König war noch vor Christus Zeit. Vor Christi Zeit. Herodes der Große war derjenige, der in Bethlehem, als Jesus, und da war Herodes schon König, er war Herrscher, er war alleiniger Herrscher, Herodes der Große, der Vater von den anderen Herodes, zum Beispiel Antipas und Philippus, die wir hier in den Evangelien und auch in der Apostelgeschichte sehen. Er war der Vater und er war derjenige, der bei Christi Geburt oder zwei Jahre nach Christi Geburt alle Jungs, alle männlichen Kinder im Alter von 2 und drunter enthauptet hat. Man weiß nicht, wie viele das betraf. Das war ja, wie gesagt, nicht nur Bethlehem. Es war Bethlehem und die Städte drumherum. Er wollte ganz sicher sein, dass er das Licht der Welt auslöscht. Das ist finster. Und Johannes zeigt uns hier Herodes, Jesus, in Kontrast, Jesus, der jetzt seinen Dienst anfängt, als Licht der Welt, die Hoffnung nicht nur Israels, sondern unsere Hoffnung, kommt jetzt hinein. Der Himmel tut sich auf. Und Gott sagt, das hier ist mein geliebter Sohn, das Licht der Welt, Weg, Wahrheit, Leben. Der Einzige, der uns zum Vater zurückbringen kann. Der Einzige, der uns reinigen kann von unserer Sünde. Und neben ihm, ich glaube, das ist der Grund, warum er das tut, zeigte Herodes und was eigentlich Satan tun wollte durch Herodes. Und das war, dieses kleine Lichtlein auszulöschen. Und was mir macht Mut, Mut macht Mut her? Mit Ahmed, die kommen woanders her. Mir Mut macht, ist, dass dieser Herrscher, dieser König, der sich ja auch mit Caesar zusammengetan hätte in seine Macht, das war eine Gewalt, das ist die größte Macht der damaligen Welt. Und hat versucht, dieses Lichtlein, das Gott da hineingepflanzt hat, auszulöschen. Und alle Macht, diese Welt, könnte dieses kleine Babylein nicht auslöschen. Das zeigt mir Gottes Kraft. Die Kraft, die in uns ist, das ist dieses Licht, diese Kraft, ist viel größer als die Kraft, die in der Welt ist. Und er kann es nicht durch Herr oder Macht. Er kann das durch dem, dass er sich schwach macht, zum Schwächen, zu einem Babygott, Baby geworden und überwindet alle. Die Schwäche Gottes ist viel stärker als alle Macht dieser Welt. Und das macht mich geborgen. Da denke ich, gut, alles klar. Don't worry, be happy. Er hat alles unter Kontrolle. Er hat alles vorgeplant. Diese Voraussicht, auch ganz persönlich für dich und für mich. Und ich möchte ein bisschen darauf eingehen, auf Herodes. Und wer Herodes war. Wir wissen ja, dass er hier ein mächtiger König, ein Herrscher war, ein Fürst. Und dass seine Kinder auch diese Macht geerbt haben, sie wurden ja auch automatisch Könige, Fürsten. Herodes hat von Anfang an, Herodes war ja nicht ganz Jude. Er war Jude und gehörte zum Volk. Schrecklich, jetzt muss ich gucken. Mein Gedächtnis. Edomiter, genau, wer war das? Wow, danke, Edomiter. Kannst du übernehmen, Stefan? Der war Edomiter und das Volk der Edomiter haben damals, als Israel aus Ägypten ausgezogen sind, Flüchtlinge, die durch die Wüste gezogen sind, haben die Edomiter gesagt, ihr dürft nicht durch unser Land reisen. Halb Jude, halb Edomiter. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Und sein ganzes Leben widerspiegelt. Wie heißen diese Tiere, die sich tarnen können, Leguane? Chamäleon. Chamäleon. Das sind die mit den zwei Huckeln, ne? Nein, das sind Chamäleon. Er war ein Chamäleon. Konnte sich anpassen. Wie geht's dir so? mit den Anpassen? Bin ich immer konsequent? Bin ich immer ehrlich und aufrichtig in der Begegnung mit Menschen? Oder passe ich mich an zu meinem eigenen Vorteil? Herodes hat sich zusammengetan mit Caesar, mit dem Kaiser. Er wusste, was er tun müsste, um sich durchs Leben zu schlingeln, wie eine Schlange. War hier und da und überall. Da, wo es günstig war. Wir Briten sagen das, das stimmt nicht, wir sind es wahrscheinlich selber. Aber wir Briten sagen, die Franzosen sind so. Wisst ihr, aber ich glaube nicht, dass es die Franzosen sind. Ich glaube, dass wir alle so sind. Stehst mit einer Schwester, ja schön, ja, und die, ja, da jetzt, ja, das der, ich denke auch so, und ja, und sind die nicht schrecklich, die Kinder, ja, schrecklich, schrecklich. Stehst du da mit der Betroffenen und fragst, ach, die sind ja so süß, deine Kinder. Muss das so sein, dass er so einen fetten Wagen fährt? Könnte er nicht wie jeder Popel in Opel fahren? Oh, schön, dass du so einen dicken Wagen... Ich finde es gut, dass du dir einen vernünftigen Wagen kaufst. Lasst uns nicht so sein. Lasst uns nicht so sein. Wenn ich in diesen Text unser Jesus, mein Jesus und Johannes, unser Bruder, sehe, in deren Konsequenz und Radikalität, die Härte war da, aber es war in Liebe eingebettet, in Verständnis, in Vergebung, in Ermutigung. Das Wort ist hart. David sagt, dein Wort ist wie Honig, honey from the rock, Honig aus dem Felsen. Herodes der Große hat Schwiegermutter und Frau umgebracht, weil er Angst hatte, dass sie ihn betrügen. Die Großmutter hat ihn gehasst, weil er so ein Mensch war, wie er war, und konnte nicht damit umgehen, dass ihre Großtochter, ihre Enkelin mit so einem Kerl verheiratet ist. Und sie hat ihn gehasst. Und was tat er? Er brachte sie um und auch seine eigene Frau. Auf dem Weg brachte er Könige und Fürsten. Auf dem Weg nach Macht und Herrschaft. Eine Herrschaft, die ganz anders ist als die von Jesus, der sich entäußert, erniedrigst, bis zum, tiefer geht das gar nicht, und macht sich selber zum Sünder am Kreuz für uns. Jesus nennt ihn ein Fuchs. Und ich dachte, ja, was bedeutet Fuchs? Fuchs ist doch so ein kleines, niedliches, graues Tierchen, oder? Sind sie grau? Manchmal sind sie, kommt auch ein Wetter an, ne? Passen Sie gar an. Niedliche, kleine, spitze Nase, oder ich finde die so süß. Große, schwarze Kugelaugen wie Murmeln, spitze Ohren und einen schönen, langen Schwanz. Süß. Die Bibel. Sicherlich, Gott hat alles gesehen, was er gemacht hat und fand es gut. Und Füchse wie Schweine sind alle niedlich. Alles süß. Nur, was repräsentieren Füchse hier? Hunde haben eine Bedeutung in der Bibel. Schlangen haben eine Bedeutung, wie wir bereits gelesen haben. Füchse haben eine Bedeutung. Und lass uns mal lesen in das Hohelied der Liebe. Nur ein Vers. Und zwar ein Hohelied 2 zum Ende hin. Das ist die Geschichte von Bräutigam zu Braut. Die Liebe zwischen Christus und die Gemeinde. Zwischen Mann und Frau. Und in Vers 15 von Kapitel 2 steht es zwar etwas zu Füchse. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse. Da sind sie, diese kleine süße Sünde. Fängt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Denn unsere Weinberge haben Blüten bekommen oder junge Früchte, zarte Früchte. Die Füchse kommen hier hinein und zerstören den Weinberg und greifen auch die Früchte an, die jung sind, die zart sind, und zerreißen sie. Die zerreißen den ganzen Weinberg. Es ist, die mögen Weintrauben, aber sie richten auch dabei Zerstörung an. Jesus sagte auch, die Füchse haben ihre Löcher. Ich habe aber kein Zuhause. Jesus sucht ein Zuhause. Und wo er es finden kann, weißt du ganz genau. Das haben wir ja gerade gesungen. Unser Herz, er möchte gern den Thron. Unser Herz, er hat kein Zuhause und sucht eins. Aber es gibt auch diese kleine Füchse, denn ihren kleinen, dunklen Löchern im inneren Menschen leben und Zerstörung anrichten wollen. Die Füchse sind unsere Feinde. Die sind diese kleine, süße, harmlose Sünden. Nicht so schlimm. Machen alle. Bin vor ein paar Jahren zu einer Schwester gegangen, ich sagte, du, ich habe eine Schwester, die mir sehr nahe war, und ich dachte, du, ich möchte dir das sagen, das ist nicht gut, und deine Kinder schauen zu. Und es war eine Schwester auch in der Leitung, und sie sagte mir, das machen doch alle. Diese kleine süße Füchse sind überall. Römer Kapitel 1. Verse 28 bis 30. Und wenn sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben im verkehrten Sinn, so dass sie tun, was nicht recht ist. Hier spricht Paulus von Menschen, die es zu weit getrieben haben. Sie haben eine Grenze überschritten. Wie Herodes, der hat eine Grenze überschritten. Wir lesen, glaube ich, ist es in Matthäus 14, über diese ganze Geschichte der der Enthauptung von Johannes. Hier kriegen wir ja nur einen kurzen Einblick in den Ganzen. Vielleicht sollten wir das auch lesen, noch bevor wir diese Verse lesen, hier in Römer. Lass uns mal zu Matthäus 14 gehen und den Text kurz lesen. Das Ende des Johannes. Matthäus 14. Zu der Zeit kam die Kunde von Jesus vor den Landesfürsten Herodes, und er sprach zu seinen Leuten: Das ist Johannes der Täufer, er ist von den Toten auferstanden, darum tut er solche Taten. Mal sehen, der hat Johannes den Täufer ins Gefängnis geworfen, versucht zu verbieten, dass das Wort Gottes spricht. Ist zugemauert. Kennst du das, wenn innen drin saß? Nee, also ich bin's nicht, oder ich weiß, was stimmt, aber später. Ich will das jetzt nicht in Ordnung. Wir schließen, wir setzen das Wort Gottes Grenzen in unser Herzen. Und er hat versucht, es zu tun, durch dem, dass er ins Gefängnis wirft. Klappte nicht. Er sprach immer noch. Er tötet ihn. Und Johannes spricht immer noch. Das ist heftig. Das ist Johannes der Täufer. Er ist von den Toten auferstanden. Es wird uns nie loslassen, das Wort Gottes. Und das ist schön. Wenn ich etwas in Ordnung bringen muss in meinem Leben, spricht Gott, spricht. Manchmal gibt es dann Phasen, er lässt mich zappeln, ich falle auf die Schnauze und dann spricht er nochmal. Kennst du das? Er ist von den Toten auferstanden, darum tut er solche Taten. Denn Herodes hatte Johannes ergriffen, gefesselt und in ein Gefängnis geworfen, wegen des Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Philippus ist ja der Dritte da im Bund. Denn Johannes hatte zu ihm gesagt: Es ist nicht recht, dass du sie hast. Und er hatte ihn gern getötet, fürchtete sich aber vor dem Volk, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Als aber Herodes sein Geburtstag beging, da tanzte die Tochter des Herodias vor ihm. Das gefiel den Herodes. Im Bereich vom Gefühl und Zuneigung, auch in der Sexualität, kannte Herodes keine Grenzen. Verliebt in der Frau seines Halbbruders, hat sie einfach zu sich genommen. Unbeherrscht. Von seiner unreinen Trieb getrieben, beziehungsweise gefangen regelrecht, da kam nicht raus. Als aber Herodes sein Geburtstag beging, da tanzte die Tochter des Herodes vor ihm. Das gefiel den Herodes gut. Darum versprach er ihm mit einem Eid, er wolle ihr geben, was sie fordern würde. Du kannst haben, was du willst. Wie labil Männer sind. Wo war ich? Ich werde alt. Das war Vers 8. Und der König wurde traurig, doch wegen des Eides. Bitte?
Vers 8 weiterlesen.
Oh, danke, David. Und wie sie zuvor von ihrer Mutter angestiftet war, sprach sie: Gib mir hier auf eine Schale das Haupt Johannes des Täufers. Das Wort Gottes auslöschen. Der den Prophet zum Schweigen bringt. Den Geist nicht mehr sprechen lassen. Das geht in Richtung Sünde gegen den Heiligen Geist. Und der König wurde traurig. Und hier sehen wir, so böse, so verkommen, so verdreht, so brutal dieser Mensch ist, spricht immer noch der Heilige Geist und gibt ihm die Möglichkeit, umzukehren. Sich von dem Weg seiner Vorväter abzuwenden und sich zu Christus hinzuwenden. Er wurde traurig. Weißt du, ich bin oft traurig. Ich sehe Menschen weinen, oft Schwestern. Tränen sind gut. Und wir haben die Hoffnung, dass diese Tränen zur Umkehr bringen. Aber wenn diese Tränen, dies Traurigsein nur Selbstmitleid ist, kommen wir nicht weiter. Wir müssen einander ermutigen zu Nüchternheit, Sachlichkeit, das Problem zu begegnen, Vergebung zu suchen und es in Christus zu überwinden und nicht nur betroffen zu sein. Wie oft bin ich betroffen, getroffen vom Wort Gottes und kehre nicht um? Und das ist gefährlich. Und darum geht es ja auch hier. Das ist es ja. Johannes hat eine Botschaft des Umkehrs. Und es geht nicht nur darum, dass das Volk das versteht, sondern dass sie es tut. Er versteht das. Er ist sogar angerührt. Aber Charakterlosigkeit. Doch wegen des Eides und derer, die mit ihm zu Tisch saßen. Hast du schon mal mit Spötter am Tisch gesessen? Vielleicht sogar Spötter aus dem christlichen Kreis. Ich bete immer wieder dafür, dass Gott mir schenkt, dass ich entweder den Mund aufmache oder dass ich aufstehe und den Tisch verlasse. Und das habe ich machen müssen. Das habe ich leider nicht immer getan. Und ich bereue es heute. Bei Afterreden, bei Selbstgerechtigkeit, beim Richten, bei Kritik, das nicht auferbauend ist. Einfach, oft da im Café, habe mich umgedreht und den Stehtisch verlassen, weil das Gespräch, was da abgegangen ist, das war nicht gut. Es war getrieben von dem, was wir gleich lesen werden in Römer 1. Und er wurde traurig, doch wegen des Eides und derer, die mit ihm zu Tisch saßen. Wie heißt das auf Deutsch? Bekenne deine Farbe. Sag doch was. Oder sag durch was, durch den, dass du dich entfernst. Und das nicht weit mitmachst. Zeig, du wirst nicht dafür geliebt werden. Und nicht unbedingt geachtet. Aber tu es. Und sie schickte hin und ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Und sein Haupt wurde hereingetragen auf seine Schale und den Mädchen gegeben. Und sie brachte es ihrer Mutter. Ist das nicht eine brutale Szene? Ein Mädchen, eine junge Frau, die so drauf ist, so getrieben von Hass. Salome, die Tochter von Herodias. Wie kommt sie dahin? Wie kommen die dahin? Wie kann das sein, dass der Mensch so finster, so böse drauf kommt? Unvorstellbar, wozu wir als Menschen in der Lage sind. Wenn wir uns nur öffnen, das sind die kleinen Füchse, wenn wir uns nur öffnen für diese Dinge, die uns dorthin treiben. Und wenn ich sehe, was abgeht in der Welt und manchmal unter Pastoren in Gemeinden, Ehebruch, Untreue, dann sage ich Jesus, Herr, ich danke dir, dass du bei mir die Hand dazwischen gehalten hast. Ich sage aber nicht, sowas könnte ich nie tun, denn ich weiß, dass ich das wohl tun kann. Es gibt nichts, was ich von mir aus nicht tun würde. Das ist lediglich das Blut Jesu Christi und die Gnade Gottes, die dazwischen geht. Und mich verhindert, dem Bösen zu tun. Und wenn ich das noch nicht begriffen habe als Christ, habe ich Gnade noch gar nicht verstanden. Du und ich, wir sind zu allem fähig. Und das zeigt uns Herodes Familie. Wenn wir es nicht tun, ist, weil Jesus uns begegnet ist und mit seinem Blut reingewaschen hat und ein neues Menschen in uns geschaffen hat. Und weil das Gute in uns, was ja Christus selbst ist, stärker ist als die Verführung dort draußen. Das ist der einzige Grund. Lasst uns nie sagen, ich würde sowas nicht tun. Und diese Dinge, diese Füchse, wir lesen darüber in Römer Kapitel 1 und Vers 28. Und wie sie es für nichts geachtet haben, diese Menschen wie Herodes, okay? Wenn man das ganze Kapitel liest, dazu haben wir aber keine Zeit. Paulus schreibt, Gott hat sie übergeben in ihren bösen, verdrehten, dreckigen, schmutzigen, finsteren Gedankengut und Taten. Er hat sie losgelassen. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben, im verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Und jetzt kommt das dazu, er erklärt, wie diese Füchse aussehen. Voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bibellexikon, was ich gelesen habe zu der Familie von Herodes, sagt, dass die ganze Familie, nicht nur Herodes der Große, sondern dass die ganze Familie getrieben wurde von Neid und Zwietracht. Und dieses Wort taucht hier auf. Neid, das nehmen wir doch nicht irgendwie, ne? Neidisch auf deine Schwester und ihre Figur? Neidisch auf deinen Bruder und seine Muckis? Neidisch auf seinen Beruf? Neidisch auf ihre Kinder und die Karriere? Neidisch davon, dass sie Jesus vom Herzen nachfolgen und ihn lieben? Neid hat die Familie Herodes zerstört. Die Sucht nach Macht, Neid und Konkurrenz, was nicht recht ist, voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier. Habgier ist doch nur ein Fuchs, oder? Süß, niedlich. Voll Neid. Und wo führt Neid hin? Mord, Hader, List, Niedertracht, Verleumdner, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch. Manchmal sind unsere Zeugnisse prahlerisch. Wir wollen erzählen, alles so, was Gott Großes durch uns getan hat. Wir müssen aufpassen mit der Motivation. Warum sagen wir etwas? Warum erzählen wir? Warum machen? Was treibt uns da? Von Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Verleumdner, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, französisch, erfinderisch, bösen, den Eltern, das wird einfach da reingeworfen, das ist ein Fuchs. Den Eltern ungehorsam, unvernünftig, Treulosigkeit zerstört Ehen. Nur Treulosigkeit. Wenn ich bereit bin, dennoch treu zu sein, und das habe ich in unserer Mitte gesehen, kann, egal was passiert ist, meine Ehe dennoch halten. Ich habe es gesehen mit meinen eigenen Augen. Wo die Sünde mächtig war. Dennoch ist Gott in eine liebe Schwester, die ich jahrelang kenne, treu geblieben. Und das hat die Wende gebracht. Treue. Treulos. Lieblos. Wir schmeißen doch alles hin, ne? Und unsere Frau macht, weil sie die Schnauze voll hat von unserer Art und Weise, und wir lassen uns scheiden. Fertig. Treulos. Lieblos. Unbarmherzig. Und so weiter. Das sind diese kleinen Füchse. Und in Galater 5 brauchen wir nicht ausschlagen. Wer das auch nochmal in Vers 21. Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung. Durch diese Dinge werden Beziehungen gespalten, werden Gemeinden gespalten. In 1. Petrus 2,1 heißt es, Betrug, Heuchelei, Neid und üble Nachrede. Wir sehen also hier Herodes, seine Familie, was er darstellt, die Frucht seines Denkens und nicht nur Denkens, sondern Handelns. Und Jesus sagt uns ja auch, wenn ihr nur diese Dinge denkt, habt ihr sie bereits schon getan. Warum sagt er das? Er sagt dir, Peter, du, wenn du es denkst, bist du in der Lage, es zu tun. Und wenn du es nicht tust, ist es nur, weil ich meine Hand dazwischen gehalten habe. Und wer das verstanden hat, liebt viel. Und die Liebe hilft uns, in den Ordnung Gottes zu wandeln. Wir kehren zurück nach Lukas. Das war Herodes. Das Licht auf Herodes. Jetzt sehen wir Jesus. Und in Vers 21, und es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ und Jesus auch getauft worden war. Ist das nicht schön? Wahnsinn! Der Erste, der Schöpfer Himmel und Erde, der am Anfang alles war, er war da, noch bevor das, was wir sehen, hier war. Und lässt sich hier zuletzt taufen. Nachdem. Er ist vorher da und er ist auch nachdem da. Er weist dir den Weg und er ist im Hintergrund durch sein Blut eine Mauer, ein Schutz für dich. Es kann dir nichts passieren. Und hier haben wir den Schöpfer Himmel und Erde, der es überhaupt nicht nötig hatte, sich taufen zu lassen. Er wird Mensch. Wie Achim immer zu ihm sagte, der Bäcker wird zum Brötchen. Damit wir im Brötchen den Bäcker erkennen und sehen. Er lässt sich taufen. Und wir sehen jetzt hier, interessant, das ist mir jetzt erst eigentlich im Text klar geworden, dass er ließ sich taufen, aber und betete. Und was passiert? Der Himmel tut sich auf. Und das erleben Gabi und ich immer wieder. Wenn wir zusammen beten, dann tut sich der Himmel auf. Der Himmel tut sich auf über unsere Kinder. Über Not, Krankheit. Und wenn es auch nicht immer gelöst wird, wir können es verstehen, annehmen und im Glauben durch Gebet tragen. Der Himmel tut sich nicht auf, weil wir es nicht nötig für nötig halten, zu Gott zu schreien. Tun wir es aber. Jesus war ein Mann des Gebetes, so sehr, dass die Jünger zu ihm kamen und sagten, so wie du betest. bitte, bring mir das bei. Und es war nicht die Formulierung. Es war der Glaube. Es war die Beziehung zu Gott. Als Jesus mit seinem Vater sprach, sprang ein Funken. Das war lebendig. Gott hat ihn gehört und er wusste, Gott hört mich nicht. Hört mich. Es war ein Zwiegespräch. Kennt ihr die Zeiten, wo wir meinen, unsere Gebete prallen regelrecht von der Mauer, von der Wand ab und federn zurück? Hört Gott nicht zu? Aber wir kennen doch die Zeiten auch, wo wir finden, Mann, Gott ist hier. Gott ist mitten unter uns. Gott ist mit mir in der Not. Ich rede mit ihm und er spricht zu mir und bringt Ruhe und Friede in der Situation hinein. Und es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ und Jesus auch getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf. Und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leibliche Gestalt, wie eine Taube. Und seine Stimme kam aus dem Himmel, oder eine Stimme kam aus dem Himmel. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Also im großen Ganzen haben wir hier Herodes, der sich über Leichen erhöht, und Christus, Gott selbst, der sich erniedrigt bis zum Äußern und lässt sich taufen von einem Sünder. Das ist entgegengesetzt. Und Gott spricht dazu. Jesus, müssen auch das Gehorsam da drin sein. Jesus war gehorsam in allen Dingen. Und er litt auch in allen Dingen, so wie wir, nur ohne Sünde. Dadurch wird er ja zum Erlöser. Dass er in seinen Leiden nicht sündigt und er ringt mit Gott, oder? Oh, Herr Vater, wenn es anders geht, lass diesen Kelch vorbeigehen. Die Situation ist einfach zu hart. Aber wenn es nur diesen Weg gibt, dann will ich dir gehorsam, äußerstes Gehorsam. Gott liebt Gehorsam, wie wir unsere Kinder lieben, wenn sie gehorsam sind, oder? Ich meine, wir lieben sie auch, wenn sie ungehorsam sind. Oder? Schwer, manchmal. Deswegen sagt Paulus, in Effekt, kein Zorn. Werd nicht Zorn. Schlag sie nicht. Missbrauch, erzieh sie, aber schlag sie nicht. Er war gehorsam. Gehorsam ist wie unser Anbetungsteam hier. Totale Harmonie. Musik ist gut, wenn die Harmonie stimmt, aber wenn nicht, Schlagzeug, Gitarre, Synthesizer, Stimme, das muss alles stimmen, sonst ist es schrecklich. Deswegen kann Jesus mit dem Vater so kommunizieren, dass der Himmel sich auftut, weil er sich eingeordnet hat und untergeordnet hat und das tut, was der Vater will. Du bist mein lieber Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. Und ich glaube, das kann Gott auch, obwohl das hier besonders für Jesus. Das ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Aber das gilt auch für dich und für mich. Gott freut sich über uns, wenn wir uns seiner Ordnung fügen, wenn wir mit ihm gehen, wenn wir die Füchse keinen Raum lassen, wenn wir das, was im Geheimen passiert, ins Licht bringen und bitten um Vergebung und Reinigung. Wir sehen bei Johannes, dass das dass Nachfolge anders ausgehen kann, als wir es eigentlich denken. Johannes war selbstlos, er war gehorsam, er hatte den Mut, das Wort zu verkündigen, wie Gott ihn gegeben hat. Was passierte aber mit ihm? Harakiri. Kopf ab. Wisst ihr, Johannes ist einer von Gottes Helden. Er wusste, nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Das Leben hier auf Erden ist auf Zeit und Raum begrenzt. Wenn ich gehe, gehe ich zum Vater. Er hatte diese Heilsgewissheit, das ihn getrieben hat, diese innere Ruhe, diesen Frieden, dass nichts zwischen ihm und sein Herr, Gott selbst, kommen könnte. Er war bereit, sein Leben zu verlieren. In Hebräer 11 lesen wir von diesen großen Helden und es gibt eine unheimlich lange Liste von Helden. Wir kennen sie ja alle, wir haben es alle schon oft gelesen, von Abel, Henoch, Noah, Abraham, Isaac, Jakob, Josef. Aber zum Schluss spricht der Schreiber von Hebräer und sagt, dass obwohl diese unsere Vorväter, die unsere Nachfolge bezeugen, die Zeugen sind, in Vers 1 spricht das von diesen Zeugen. Und diesen Zeugen sehen uns nicht nur, sondern sie sind für uns Zeugen. Zeugen von dem, was Gott machen kann. Das, was er mit Mose getan hat, das er mit Jakob getan hat, was er mit den Propheten getan hat, das kann er für dich tun. Es ist auch auf diese Weise. Sie sehen uns nicht nur auf unseren Weg durch die Erde, sondern sie sind für uns Zeugen der Kraft und Macht Gottes über Tod. Und wir lesen in Vers 36, andere haben Spott, in Vers 11 von Hebräer, Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schlafpelzen und Ziegenfällen. Schafspelzen? Ja. Ist das falsch? Warum lacht ihr? Schafpelze. Fuchspelze. Und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erduldet. Das sind Menschen, die Gott treu gewesen sind. Die radikal nachgefolgt haben. Die bis zum Tod ihm treu geblieben sind. Hier auf Erden. Diese Wohlstandstheologie bricht zusammen hier an diesem Punkt. Es verliert an Kraft. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erduldet. Sie, deren die Welt nicht wert war. Und hier werden sie gelobt, hier werden sie erhoben. Sie haben so gelitten, weil sie zu gut für diese Welt waren. Die Welt war diesen Menschen, ist das richtig auf Deutsch formuliert, nicht würdig. Und Menschen, die viel zu gut sind für diese Welt, leiden in dieser Welt. Wenn du Gott Jesus treu nachfolgen willst und Gott treu sein willst, wirst du leiden. Die Apostel sprechen davon, dass sie sich gefreut haben, dass sie um Jesu willen gelitten haben. Ich habe 32 Jahre gelitten in meiner eigenen Sünde. Heute darf ich in manchen Dingen, obwohl Ich denke, das Leiden mit Jesus ist eigentlich am Ende kein Leiden mehr. Und das haben auch diese Männer Gottes und Frauen Gottes erlebt. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeehrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern. Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht erlangt, was verheißen war. Das spricht hier über die Heiligen im Alten Testament. Diejenigen, die das Kreuz und die Kreuzigung, Tod und Auferstehung Jesus noch nicht kannten. Sie sind so treu gewesen. Jetzt geht das für dich und für mich. Wollen wir für diesen Jesus, auf den Lukas sein Spotlight werft und ihn vergleicht mit Herodes. Es gibt nur zwei Herren und wir werden den einen oder den anderen dienen. Wem willst du dienen? Herodes, der Antichrist, oder der Antichrist, der dahinter sich verbirgt? Oder willst du diesen Jesus, der alles losgelassen hat, um uns Vergebung zu bringen und die frohe Botschaft in die Welt hinaus zu streuen? Jesus, vergib du uns, wo wir es zulassen, dass diese Füchse unser inneren Menschen nicht nur angreifen, sondern zerstören. Wir bitten dich, dass du uns zu Männern und Frauen machst, die bereit sind, umzukehren, Buße zu tun, uns von all diesen Dingen, die unser Leben und das Leben unserer Kinder, ganze Familien zerstören, wegzuwenden und zu dir. Und zu das zu suchen, was du gesucht hast. Zu suchen, so zu sein, wie du warst und auch bist, denn du veränderst dich nicht.